Ehe wir beten, möchte ich aus Psalm 33 einige Verse lesen. Psalm 33. Jubelt ihr Gerechten über den Herrn, den Aufrichtigen ziemt Lobgesang. Preiset den Herrn mit der Zither, spielt ihm auf zehnseitiger Harfe, singt ihm ein neues Lied. Lasst laut die Saiten erklingen mit Jubelschall. Denn das Wort des Herrn ist wahrhaftig und in all seinem Tun ist er treu. Er liebt Gerechtigkeit und Recht. Von der Gnade des Herrn ist die Erde voll. Durch das Wort des Herrn sind die Himmel geschaffen und ihr ganzes Heer. Durch den Hauch seines Mundes. Er türmt die Wasser des Meeres auf wie einen Wall und legt die Fluten in Vorratskammern. Es fürchte den Herrn die ganze Erde und von ihm, vor ihm müssen beben alle Erdenbewohner, denn er sprach, da geschah's, er gebot, da stand's, da. Bis dahin, lasst uns aufstehen und beten. Himmlischer Vater, gebeugten Herzens und Hauptes, kommen wir in deine Gegenwart. Wir kommen unter der Deckung des Blutes des Lammes und danken dir für die Versöhnung, Erlösung, Vergebung, Reinigung und Heiligung, für das ewige Leben, für das volle Heil in Jesus Christus, unserem Herrn. Treuer Gott, möge dieser Gottesdienst ein Weihgottesdienst sein. Mögen wir deine Nähe verspüren, deinen Willen erkennen, dein Wort verstehen, geoffenbart durch deinen Heiligen Geist. Nimm alles Störende, nimm es aus mir und von mir, nimm es aus und von uns allen. Möge dein Geist allein reden und dein Wort unseres Fußes leuchte und ein Licht auf unserem Wege sein. Treuer Herr, wir möchten in diesem Gottesdienst, dass du mit uns redest und wir zu deinen Füßen sitzen dürfen. Herr, gib uns die Einstellung in der Weise, als säßen wir am Ölberg und sähen dich und hörten dich, dürften in dein Angesicht schauen. Herr, auch wenn wir dich leibhaftig nicht sehen, so stehst du uns vor Augen als derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Gib uns diese Einstellung, dann wirst du zu deinem Rechte kommen und wir gesegnet sein. Wir bitten dich jetzt um die Leitung deines Heiligen Geistes. Sei du mit uns in Jesu heiligem Namen. Amen. Sei dem Herrn für das Vorrecht, dass wir glauben können. Und ich bin der Überzeugung, dass wir aus dem allgemeinen Glauben in den vollkommenen Glauben hineingeführt werden. Wir sind ja aus einer allgemeinen Verkündigung in die vollkommene Verkündigung des Wortes geführt worden. Und wenn wir die geistliche Entwicklung richtig beurteilen, dann geht Gott mit uns zielbewusst auf das zu, was er sich zur Vollendung seiner Gemeinde vorgenommen und was er zur Ausführung bringen wird. Ich möchte aus Psalm 33 nur noch den einen Vers betonen und dann zu 1. Könige 17 gehen. Das wird unser Ausgangspunkt für heute Nachmittag sein. Psalm 33, Vers 4. Denn das Wort des Herrn ist wahrhaftig und in all seinem Tun ist er treu. 1. Könige 17, letzter Vers. 1. Könige 17, letzter Vers. Da antwortete die Frau dem Elia: Ja, nun weiß ich, dass du ein Mann Gottes bist und dass das Wort des Herrn in deinem Munde Wahrheit ist. Vielleicht hat uns dieser Vers im Moment noch nicht das meiste zu sagen. Aber wir werden gleich sehen, dass er uns sehr, sehr viel zu sagen haben wird. Hier werden zwei Feststellungen getroffen. Die erste: Nun weiß ich, dass du ein Mann Gottes bist. Viele können sich ja als Mann Gottes ausgeben. Einige sogar als großer Mann Gottes. Die andere als besonderer Mann Gottes. Die dritten oder vierten als demütiger Mann Gottes. Ein Anspruch und ein gerechtfertigter Anspruch sind zwei verschiedene Dinge. Elia hat nicht nur den Anspruch gestellt, ein Mann Gottes zu sein, er war ein Mann Gottes. Er hat nicht nur den Anspruch gestellt, das Wort Gottes zu bringen, sondern das Wort des Herrn war in seinem Munde Wahrheit geblieben. Und ich möchte, dass wir den heutigen Nachmittag verstehen, denn es ist mir von Gott aufs Herz gelegt, diesen Vergleich zu ziehen. Wir müssen feststellen, dass die Bibel Gottes Wort ist. Zugleich stellen wir fest, dass in allen Kirchen und allen Freikirchen aus derselben Bibel gelesen wird in der ganzen Welt. In der römischen, in der griechisch-orthodoxen, in der koptischen, in allen protestantischen und dann noch von allen Freikirchen bis hin zur letzten Bewegung lesen alle dasselbe Wort Gottes. Die Frage ist nur, ob im Munde der Vertreter all dieser christlichen Richtungen das Wort Gottes noch Wahrheit ist. Dass Gottes Wort die Wahrheit ist, darüber brauche ich euch heute nicht zu belehren. Und darüber sind wir uns alle einig. Aber die Frage ist, ob das Wort Gottes Wahrheit geblieben ist im Munde all derer, die es verkündigen. Darum geht es doch heute. Nicht, ob irgendjemand kommt und sagt, ich predige Gottes Wort. Und der andere sagt, ja, ich auch. Ich habe Psalm 23 gelesen. Ja, ich auch. Und damit ist doch noch nicht alles getan. Wir leben doch in einer viel zu ernsten Zeit, als dass wir uns über diese Dinge hinwegsetzen könnten. Erstens, Elia war ein von Gott berufener Mann. Ein Mann, der die Stimme des Herrn gehört, der nicht redete, bis Gott geredet hatte und nichts tat, ehe er die Anweisung dafür bekommen hatte. Das Wort des Herrn ist in seinem Munde Wahrheit geblieben, Wahrheit gewesen. Ihr wisst genau, als Gott der Herr im Garten Eden gesprochen hatte, nahm der Feind das Wort Gottes. Und sofern dieses Wort im Munde des Feindes war, ist es keine Wahrheit mehr geblieben. Es wurde auf den Kopf gestellt. Es war noch genügend Wort Gottes da, aber die ursprüngliche Wahrheit, die in diesem Worte zum Ausdruck gebracht wurde, ging verloren. Und die Menschen hatten den Buchstaben und nicht mehr die Erleuchtung durch den Heiligen Geist. Wir wollen ja nicht richten. Das sei so ferne von uns wie der Osten vom Westen. Aber genauso gut möchten wir uns vor Augen führen, dass alle Vermischung ein Ende haben muss. Und dass auch wir durch die Gnade Gottes erkennen dürfen und sagen, wie diese Frau dem Elia damals sagte, ja, jetzt weiß ich, dass du ein Mann Gottes bist und dass das Wort des Herrn in deinem Munde Wahrheit ist. Weil es gerade von Elia hier handelt, möchte ich euch doch die Frage stellen, im zweitletzten Vers im Alten Testament, also am Ende des Propheten Malachi, steht ja geschrieben, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Damit ist die Verheißung gegeben. Die Frau hier hatte eine Verheißung. Ihr Sohn wurde von den Toten auferweckt. Und nach diesem Eingreifen Gottes hat die Frau erkannt und mit ihren Lippen bezeugt, dass dieser Mann, dieser Elia, ein Mann Gottes ist. Ich frage euch heute, haben wir alle begriffen und können wir das Gleiche von dem Elia sagen, den Gott in unseren Tagen gesandt hat? Können wir aus voller Überzeugung sagen, ja, jetzt weiß ich, dass du ein Mann Gottes bist und dass das Wort des Herrn in deinem Munde Wahrheit ist. Können wir das alles sagen? Können wir es mit einem Amen in unserem Herzen bestätigen? Nur diejenigen, für die ein Bote und eine Botschaft gesandt werden, erkennen es, die anderen nicht. Und ihr werdet immer wieder Menschen treffen, die euch sagen können, ja, es gab doch nicht nur einen Gottesmann. Denk doch an den Bruder so und so und an den Evangelisten so und so und an den Gottesmann so und so. Bedenke, wie viel große Gottesmänner in dieser Generation gewesen sind. Ja, damit wollen wir noch gerne einverstanden sein. Aber jetzt kommt die Frage, in welchem Munde ist das Wort Gottes die reine Wahrheit geblieben? Durch wen hat Gott in unseren Tagen reden können? Die meisten haben die Wahrheit selber nicht erkannt und konnten sie nicht predigen. Andere, die gewisse biblische Wahrheiten erkannt hatten, bekamen Furcht, dass ihre Kasse nicht mehr stimmen würde und die Massen nicht mehr kämen. Ich möchte lieber als Bettler in das Himmelreich eingehen und viele Bettler reich gemacht haben, als dass ich als Reicher sterbe und dort lande, wo der reiche Mann landete. Begreift ihr, worum es geht? Es ist doch nicht nur darum, oh, es kommt ein großer Evangelist, den müsstet ihr hören. Ach, da geschehen Heilungen und da geschieht dies und jenes. Wenn Gott etwas tut, sind wir ihm sehr dankbar dafür, ganz gleich durch wen er es tut. Und wenn ich heute hier die Bemerkung mache, möge sie Gott mir vergeben, aber ich wiederhole ja nur, was Bruder Branham selber gesagt hat. Er sagte wörtlich, nicht der Evangelist, sondern der Glaube des Kranken berührt den Herrn und Gott antwortet ihm. Und in dem Zusammenhang erwähnt er es, ihr könnt es ja selber in der Predigt nachlesen, wenn Menschen zu einem Wallfahrtsort gehen, in dem Glauben, dass sich Gott ihnen dort offenbart, dann offenbart sich Gott ihnen dort. Er sagt wörtlich, dass die Heilung nur an den Glauben gebunden ist. Es gibt andere Dinge, die sind an den Gehorsam gebunden. Und deshalb schreibt Paulus, dass wir Glaubensgehorsam unter allen Heidenvölkern wirken möchten. Dürfte wohl in Römer 16 stehen. Hier geht es um viel mehr als nur darum, dass ein großer Mann kommt und dass große Dinge geschehen. Wir haben ein Recht, das Wort Gottes als reine Wahrheit zu hören. Nicht als Deutung, nicht als das, was Menschen daraus gemacht haben, sondern Gottes Wort als ursprünglicher Same muss in unsere Herzen hineingepflanzt werden. Und dann frage ich euch heute Nachmittag, welch großer Gottesmann hat denn all die biblischen Wahrheiten verkündigt? Wer hat die Sache mit der Gottheit verkündigt? Mit der ursprünglichen Sünde, mit der biblischen Taufe und mit allem, was dazu gehört? Der Elia, den Gott vor dem zweiten Kommen Jesu Christi gesandt hat. Und er wusste, dass er sich mehr Feinde als Freunde dadurch macht. Ich habe ja nicht nur die 60er Jahre mit ihm erlebt, sondern auch den zweiten Teil der 50er Jahre, als er hochgefeiert überall eingeladen wurde und predigen durfte. Dann aber kam die Offenbarung über die sieben Gemeindezeitalter. Dann ging es von einer Sache zur anderen und plötzlich war er verschrien als Irrlehrer, als falscher Prophet. Man begann vor ihm zu warnen. Aber eins haben wir erkannt und bezeugen. Wir wissen, dass er ein Mann von Gott gesandt war und dass das Wort des Herrn in seinem Munde nicht verfälscht, sondern die absolute und reine Wahrheit gewesen ist. Das bleibt in alle Ewigkeit bestehen. Es ist eine Sache, von der Wahrheit zu reden und eine andere, von der Wahrheit durchdrungen und selbst in der Wahrheit zu sein. Ja, nun weiß ich, dass du ein Mann Gottes bist und dass das Wort des Herrn in deinem Munde Wahrheit ist. Ich habe vorhin den Vergleich gezogen, dass alle Geistlichen in Anführungsstrichen an jedem Sonntag und zu jeder Gelegenheit in allen Kirchen und Freikirchen in der ganzen christlichen Welt aus der gleichen Bibel lesen. Und alle gehen in ihre eigene Richtung und alle haben ihre eigenen Deutungen. Ist das so oder ist es anders? Wenn es anders ist, dann sagt es mir, dann habe ich an der Wirklichkeit vorbeigelebt. Nein, es ist so. Und weil es so ist, hat Gott seinen Propheten mit seinem Wort gesandt, damit wir aus allem herausgerissen werden und in die Wahrheit des göttlichen Wortes zurückgebracht werden. Der Prophet Jeremia sagt zu diesem Thema Folgendes. Jeremia Kapitel 8. Jeremia Kapitel 8 von Vers 8. Wie könnt ihr nur sagen, wir sind weise? Wir sind ja im Besitz des göttlichen Gesetzes. Ja, freilich. Aber zur Lüge hat es der Lügengriffel der Schriftgelehrten gemacht. Man kann sagen, wir sind doch im Besitz des Wortes Gottes. Das haben die Schriftgelehrten, das haben die Pharisäer, das haben die Sadduzäer und das können jetzt über 900 verschiedene Denominationen sagen. Wir sind doch im Wort des Herrn oder wir haben doch das Wort Gottes. Und hier steht, ja, aber zur Lüge hat es der Lügengriffel der Schriftgelehrten gemacht. Ihr wisst, wir haben hier einmal den Vergleich gezogen, dass Saulus aus Tarsus in den Tagen des Herrn nicht zu den Füßen Jesu, sondern zu den Füßen Gamaliels saß. Und das große Wirken Gottes war an ihm vorübergezogen, als wäre gar nichts geschehen. Er war so damit beschäftigt, in der Schrift gelehrt und unterwiesen zu werden, dass er gar keine Zeit hatte, sich mit der wirklichen Erfüllung der Schrift zu befassen. Und was war es? Genau das Gleiche, was es heute ist. Zur Lüge hat es der Griffel der Schriftgelehrten gemacht. Wir können im Besitz des göttlichen Wortes und des göttlichen Gesetzes sein. Wir können Altes und Neues Testament haben. Und wenn der Feind in derselben Weise kommt und uns an der Nase herumführt, wie er es mit Eva getan hat, dann ist das Wort nicht mehr in der ursprünglichen Form, wie Gott es ausgesprochen hat. Und in dem Moment ist es nicht mehr rein und nicht mehr absolute Wahrheit, sondern ist von Menschen verdreht worden. Wenn die Frau also sagte, nun erkenne ich, dass du ein Mann Gottes und dass das Wort des Herrn in deinem Munde reine Wahrheit ist, dann begreifen wir doch bitte, was sie damit ausdrücken wollte. Schlicht und einfach, nicht du, sondern Gott hat durch dich geredet. Du hast nicht gedeutet und erklärt, du hast gesprochen und Gott hat es bestätigt. Das Wort des Herrn in deinem Munde ist Wahrheit. Die Frage ist jetzt, wie wir uns alle stellen müssen, nicht nur den großen Kirchen und Freikirchen, Gemeinden und Gemeinschaften, Evangelisten und Predigern, sondern ich mir und du dir. Wir alle müssen uns diese Frage stellen. An oder in erster Linie ist sie natürlich an die Verkündiger des Wortes Gottes gerichtet. Wenn jemand anders mal eine Sache sagt, die nicht so ganz stimmt, dann hat das nicht eine so große Auswirkung. Wenn wir aber einen Gottesmann hören, wie Bruder Branham, dann muss die Sache stimmen. Und ich sage euch, je länger, je mehr werde ich von diesem geoffenbarten Worte Gottes so durchdrungen, das kann ich keinem Menschen beschreiben. Es gab Jahre, in denen dachte ich, ach Bruder Brenham, hier hast du dich auch schon wiederholt und das hast du doch vorher schon in einer anderen Predigt gesagt. Heute sind all diese Gedanken nicht mehr da. Heute bin ich dankbar, dass Gott in Einfachheit geredet hat, denn Gott offenbart sich in Einfachheit. Er nimmt nicht einen Menschen, der eine geschliffene Rede halten kann. Er nimmt einen Menschen, den er hat schleifen können, damit er durch ihn reden kann. Das ist der große Unterschied. Eine geschliffene Rede kann jeder halten, aber Gott kann nur durch den reden, den er hat schleifen und passend machen können. Ja, ihr seid im Besitz des göttlichen Gesetzes, aber der Lügengriffel der Schriftgelehrten hat es zur Lüge gemacht. Wahrheit und Lüge sind so eng beieinander. Und es würde nach außen hin den Anschein geben, als habe die Lüge irgendwo ihren Ursprung, vielleicht bei der Wahrheit. Nein, es steht im Neuen Testament geschrieben, dass keine Lüge ihren Ursprung in der Wahrheit hat. Denn Satan ist ein Lügner von Anfang an. Er kann nicht schöpfen und er kann auch nicht Gottes Wort im Original bringen. Gott ist Schöpfer und Gott hat sein Wort gesprochen. Satan nimmt das Wort Gottes und lässt es den Menschen ein wenig anders wieder zukommen. Und dann haben sie nicht mehr das Wort Gottes als reine Wahrheit, sondern eine gemischte Deutung. Genug vom Worte Gottes, um in den Menschen den Glauben an Gott aufrecht zu erhalten, und genug von der eigenen Deutung, um das Gift des Todes mit hineinzulegen. Und das ist die Sache, die wir bis in diese Zeit hinein beobachtet haben. Viele Männer Gottes, wir wollen sie ruhig so bezeichnen, warum nicht? Sie haben sich Mühe gemacht, haben gepredigt und vielen Menschen den Weg zu Christus gewiesen. Und in keiner Weise möchten wir diesen Dienst geringschätzen. Aber es geht ein wenig tiefer, es geht um mehr. Es geht darum, alle Dinge mit dem Worte Gottes zu prüfen und alles damit zu vergleichen, ob es übereinstimmt. Auf der letzten Reise, oder im Januar vielmehr, doch im Februar, da stellte mir der jüngere Bruder eines Bibelseminars, nicht in dem, wovon ich schrieb, sondern in einem gläubigen Bibelseminar, die Frage: Bruder Frank, wie erklärst du 1. Mose 1, 26 bis 28, nämlich das Wort, lasset uns Menschen machen, wenn du an die Einheit Gottes glaubst? Und ich sagte, Bruder, sage du mir als erstes, wie viele Schöpfer es gibt, einen oder mehrere? Falls mehrere, dann möchte ich wissen, wie viele. Nein, er sagt, es gibt nur einen Schöpfer. Ich sage, das sagt die Bibel und das glaube ich. Ja, aber da steht doch, lasset uns. Und ich habe dem Bruder schlicht gesagt, wir saßen ja noch mit einigen Brüdern dort, er war lediglich der Fragende. Ich sagte, Brüder, lasset uns heute Abend zur Versammlung gehen und predigen. Und die gucken mich alle an. Ich hatte ja die Frage nicht beantwortet. So schien es. Und doch hatte ich sie beantwortet. Und ich fragte, Wer wird heute Abend predigen? Ihr oder ich? Ich sagte, ich werde predigen und ihr werdet zuhören. Und wer Hiob 38 liest, der kann von Vers 4 genau feststellen, dass Gott der Herr zu den Engeln, zu den Söhnen Gottes gesprochen hat, die gegenwärtig waren, als er die Erde gründete. Der Widerspruch ist doch im Herzen der Menschen, weil sie Theologie gelesen und nicht Gottes Wort in ihrem Herzen aufgenommen haben. Die Deutungen der Schriftgelehrten haben das Wort zur Lüge gemacht, haben die Wahrheiten Gottes auf den Kopf gestellt, aber dank sei dem Herrn, der uns in Gnaden angesehen hat und uns zu seinem Wort zurückgeführt hat in diesen letzten Tagen. Ich möchte aus dem Johannesevangelium lesen, uns allen sehr bekannte Stellen, und dennoch sollen sie in diesem Zusammenhang doch zu uns allen reden, damit wir erkennen, wie wichtig es ist, dass Gott uns zu seinem Wort zurückgeführt. Und ehe ich lese, lasst mich sagen, wie wichtig es ist, dass niemand an dem geoffenbarten Worte etwas deutet oder es irgendwie nach eigener Art zusammenfügt, sondern jeder lasse jedes Wort so stehen, wie es steht, und glaube es von ganzem Herzen, dann wird es kein Durcheinander geben. Es geht also um die Wahrheit, das oder welche Gottes Wort ist. Dazu lese ich aus Johannes Kapitel 8, Evangelium Johannes Kapitel 8 von Vers 45. Weil ich dagegen die Wahrheit rede, schenkt ihr mir keinen Glauben. Wer von euch kann mich einer Sünde zeihen, wenn ich die Wahrheit rede? Warum schenkt ihr mir keinen Glauben? Wer aus Gott ist, hört die Worte Gottes. Deshalb hört ihr sie nicht? Ich komme zu dem Ergebnis vor dem Angesicht Gottes, dass wir als Wortgemeinde, nicht als Deutungsgemeinde, sondern als Wortgemeinde dahin zurückkommen müssen, dass jedes Wort Gottes durch uns, die wir Gottes Wort von Herzen glauben, bestätigt werden kann. Und dass die Menschen nicht nur unsere Worte, sondern die göttlichen Taten mitsehen und davon hören können. Es war ja Pilatus, der am Ende seines Verhörs noch gefragt hat, was ist Wahrheit? Johannes 18, 34. Vorher hat der Herr Jesus gesagt, in Johannes 18 von Vers 37, da sagte Pilatus zu ihm, ein König bist du also? Jesus antwortete, ja, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeugnis abzulegen. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme. Darauf antwortete ihm Pilatus, was ist Wahrheit? Und wenn Menschen in dieser Zeit wirklich verzweifelt sind und am Schluss die Frage stellen, was ist überhaupt Wahrheit? Wo ist die Wahrheit? Wer hat die Wahrheit? Alle stellen den Anspruch, sie zu haben. Doch der Anspruch, so haben wir es vorhin gesagt, rechtfertigt noch keinen. es sei denn, er wird von Gott aus gerechtfertigt. Nicht da, wo von der Wahrheit die Rede ist, sondern da, wo sie wirklich in das Herz und Leben eines Menschen hineinkommen und dringen konnte. Nur da, wo Menschen aus der Wahrheit sind. Und jetzt kommt die Frage, was ist Wahrheit? Und der Herr hat uns diese Frage beantwortet. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er hat nicht nur Zeugnis von der Wahrheit abgelegt, er war die Wahrheit persönlich. Propheten und Männer Gottes haben nicht nur die göttliche Wahrheit des Wortes verkündigt, sie waren ein Teil dieses Wortes und von der göttlichen Wahrheit und von dem Geiste Gottes völlig durchdrungen. Und daher konnten sie sagen, so spricht der Herr. Und nachdem der Herr gesprochen hat, sind alle Fragen beantwortet. Ich glaube, dass keiner unter denen, die seit einiger Zeit die Predigten Bruder Branhams lesen, noch im Unklaren darüber geblieben sind, wo die Wahrheit ist und wer sie gepredigt hat. Es liegt mir nichts daran, Vergleiche zu ziehen, aber saß ich nicht auch mit all den anderen großen Evangelisten am gleichen Tisch? Hab ich sie nicht alle gehört? Hab ich nicht einige von ihnen selber übersetzt? Hat mir nicht einer der größten von ihnen das große Angebot gemacht, Europa-Manager zu sein, einen Opel-Kapitän zu fahren und ein Jahres- oder Monatsgehalt zu haben, von dem die meisten noch nicht einmal geträumt haben? Ich spreche doch nicht als ein Mann, der irgendwo etwas läuten hörte und nicht einmal weiß, wo der Turm steht, aber ich verzichte auf alle Türme und all ihr Läuten. Denn es sind Türme Babels und die Menschen werden in der Verwirrung in frömmster Weise gehalten. Und das haben die kostbaren Seelen nicht verdient. Sie sind erlöst durch das Blut des Lammes und Gott hat ein Anrecht, dass sie herausgerufen und geführt werden, damit er sich ihnen offenbaren kann. Sicher, ich war damals der ärmste Schlucker, den es gab. Ich hatte all mein Geld für Missionsreisen ausgegeben, habe im Bergwerk über einen Kilometer tief gearbeitet und mein Geld schwer verdient. Ich habe 15 Jahre gepredigt und gearbeitet, ganz gleich wo und wie. Ich habe so viel Gold gesehen, wie ihr nie sehen werdet in eurem Leben. Ich habe in einer Goldgrube gearbeitet und habe mein Geld sehr schwer verdient. Aber dann war alles aus. Und ich hatte einen alten Volkswagen. Da brauchte ich nicht zum Fenster rauszuschauen, um die Straße zu sehen. Da brauchte ich nur die Fußmatte wegzunehmen. Der war nämlich durchgerostet. Und dann konnte ich schon die Straße sehen. Und wenn ein solches Angebot zu einem solchen Zeitpunkt kommt, und ich schäme mich heute nicht zu sagen, dass wir damals Eisenbetten vom Sozialamt hatten und haben darauf geschlafen. Unsere Nachtschränke waren Apfelsinenkisten, die ich an einem Freitag nach dem Wochenmarkt von dort geholt habe und die haben wir mit schönem Papier dekoriert, damit es einigermaßen vernünftig aussah. Und zu solch einer Zeit kommt der Mann zu einem armen Menschen nach Krefeld und bittet ihn, sein großer Manager zu sein. Aber dafür war ich zu klein. Und wisst ihr, ich habe eine ganze Zeit zugehört. Für mich ist das keine leichte Sache heute Nachmittag. Ich erwähne das nur, um euch zu sagen, dass der Feind in einer Stunde der Prüfung kommen kann. Und dann werden wir getestet. Und ich wollte nicht anbeißen. Er sagt, hör mal, ich habe gehört, dass Köln eine schöne Stadt ist und einen schönen Dom hat. Meinst du nicht, wir sollten heute Nachmittag einen gemeinsamen Ausflug nach Köln machen? Ja, ich sag, wie du meinst. Und dann sind wir gefahren. Und wir kamen zurück. Und es war fast soweit. Es war fast soweit. Und wisst ihr, was ich dann gemacht habe? Ich sagte, lieber Bruder, hast du von Bruder Brenhim schon gehört? Oh, sagte, hör mal, das ist mein Bosomfreund. So im Englischen, my bosom friend. Also, mein ganz enger Freund. In seinem Gottesdienst im Staat Washington, in der Stadt so und so, hat Gott zu meinem Herzen gesprochen. Das war überhaupt mein Anfang. Ich sag, das freut mich aber sehr. Und ich möchte dir auch mitteilen, dass ich die Predigten Bruder Brenhams bereits übersetze und vorhabe, sie herauszugeben. Meine Herrschaften, da hättet ihr denselben Mann hören sollen. Der sprang auf. Sein Gesicht und sein Ton waren ganz anders. Diese Predigten haben schon in der ganzen Welt so viel Verwirrung angerichtet. Und so ging der auf mich los. Ich sagte, Moment mal, du hast mich ja noch nicht eingestellt. Ich beziehe noch kein Gehalt. Bis jetzt habe ich dir genau so viel zu sagen, wie du mir zu sagen hast. Und ich teile dir hiermit mit, dass nichts mit uns beiden werden kann. Man findet genügend Leute. Und sie sagen, solange sie meinen, euch zu gewinnen. Oh ja, Bruder Brenhim, an ihn reicht niemand heran. So demütig, so von Gott gesegnet, so gebraucht, was Gott durch ihn getan hat, hat er durch keinen anderen getan. Das bekennen viele. Und wenn es dann zur Sache geht, nämlich zum Wort, zu der Wahrheit Gottes, plötzlich verändern sich die Menschen. Und man erkennt sie nicht mehr wieder. Was ist es? Damals sagte die Frau zu dem Propheten Elia, ich erkenne, dass du ein Mann Gottes bist und dass das Wort des Herrn in deinem Munde Wahrheit ist. Und das haben wir erkannt, dass Gott einen Mann gesandt hat mit seinem geoffenbarten Worte. Und das Wort ist die absolute und reine Wahrheit. Und wer es nicht annimmt, hat kaum eine Chance, vom Irrtum befreit zu werden. Denn unser Herr spricht, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wir können uns selber gar nicht frei machen. Die Wahrheit, das Wort Gottes, richtet in uns das aus, wozu es gesandt wurde. Und dann ist es in der Gesamtheit nicht mehr das Werk eines Menschen, sondern das Werk unseres Gottes. Ihr wisst ja, wir leben ganz gewiss in der allerletzten Zeit. Und das Kommen des Herrn steht vor der Tür. Wer kann noch fragen, was ist Wahrheit? Nur der, der Jesus Christus noch nicht als die göttliche Wahrheit und sein Wort noch nicht als die göttliche Wahrheit aufgenommen hat. Alle sprechen von Christus. Und ihr könnt mir das jetzt abnehmen, als ich mit dem Medium sprach. Sie sagte mir ins Angesicht, als ich ihr sagte, die Dinge sind vom Teufel. Da sagte sie, einen Teufel gibt es nicht. Es gibt nur Christus, der sich uns offenbart. Und ihr könnt euch ja vorstellen, ich wusste ja, dass sie ein Medium war, Es war in Krefeld auf der Greifstraße. Und ich habe auf Anhieb gewusst, dass sie mit dem Satan im Bunde ist. Und als ich ihr sagte, das ist vom Teufel, da sagte sie, einen Teufel gibt es gar nicht. Das ist eine Erfindung, dass den Menschen Angst gemacht werden sollte. Es gibt nur Christus. Eigenartigerweise, diese Menschen nehmen dann den Namen Jesus nicht in den Mund. Sie sprechen nur von Christus. Und der Christus soll es gewesen sein, der sich ihnen dort offenbart. Christus ist Gott geoffenbart in menschlicher Gestalt. Er ist das Wort, das Fleisch wurde, die absolute Wahrheit. Und alle, die in Christus sind, wurden von dieser göttlichen Wahrheit durchdrungen. Noch gestern ist mir die Frage gestellt worden, was ist denn mit all den Dingen, die im Namen des Herrn oder im Namen Vater, Sohn und Geist getan werden? Wir haben durch die Gnade Gottes erfahren, worum es geht. Und dass vieles unter einem christlichen Deckmantel getan wird, was nicht von Gott ist. Und wir möchten, dass der Herr zu seinem Recht kommt, dass er sich uns wirklich offenbaren kann. Und dann müssen wir unterscheiden, wo die Wahrheit ist und was die Wahrheit ist. Und es heißt hier nicht nur, dass der Herr Jesus gesagt hätte, wer aus Gott ist, hört die Worte Gottes, sondern Johannes sagt es in 1. Johannes, Kapitel 4, in ähnlicher Weise, weil wir aber aus Gott sind. Wer aus Gott ist, erkennt und hört auf uns. Wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist der Täuschung. Ich habe aus 1. Johannes 4, Vers 5 gelesen. Hier wird nicht nur von der Wahrheit geredet, sondern auch von dem Geist der Wahrheit. Der Geist der Wahrheit ist in der Wahrheit und führt uns in alle Wahrheit hinein. Der Geist der Täuschung kommt vom Feinde und verdreht uns Gottes Wort. Wenn Eva auch nur im Geringsten geahnt hätte, was es nach sich ziehen würde, wenn sie der Schlange Gehör schenkt. Sie wäre gar nicht stehen geblieben. Sie hätte sich auf kein Wort eingelassen, wenn sie auch nur im Geringsten begriffen hätte, was die Geschichte nach sich ziehen würde. Aber er sagte ihr ja, hör mal, ihr werdet klug sein, euch werden die Augen aufgehen. Was nützt mir ein Klugwerden und was nützt mir das Aufgehen meiner Augen, wenn ich von Gott getrennt wurde und sterben muss? Merkt ihr, mit welchen Dingen der Feind operiert? Oh, ihr werdet Gut und Böse unterscheiden können. Ihr werdet klug sein. Euch werden die Augen aufgehen. Die Augen sind ihnen aufgegangen. Aber fragt mich nicht, in welcher Weise. Wenn Adam gewusst hätte, auch nur im Geringsten, was es nach sich ziehen würde, als er so schön hinhörte, was da gesagt wurde. Wenn er das gewusst hätte, dann wäre sein Ohr taub gewesen für die Stimme, die da sprach. Und er hätte sich an das Originalwort Gottes erinnert und gesagt, Gott hat geredet, das genügt. Was alle anderen zu sagen haben, können sie sagen, wem sie wollen, aber nicht mehr. Und wir sehen heute, welch eine Katastrophe gekommen ist. Jeder Tod, alle Krankheit, alles vom Anfang her über die Menschheit gekommen. Uns sind nicht nur die Augen darüber aufgegangen, dass wir verloren und von Gott getrennt waren. Uns sind die Augen auch dafür aufgegangen, dass Jesus Christus, der als zweiter Adam bezeichnet wird, am Kreuz auf Golgatha starb, um dass wir Versöhnung und Gnade gefunden haben. Uns geht es in der Betrachtung darum, festzustellen und im Herzen zu glauben, was Gott uns aus seinem Worte für diese Zeit kundgetan hat. Und wenn wir im Propheten Jeremia gelesen haben, dass sie im Besitz des göttlichen Gesetzes waren, so führt es Paulus in Römer Kapitel 9 bestens aus. Euch gehört der Sohnesstand, die Bündnisse, die Gesetzgebung, euch gehört alles. Und was sagt er? Wenn ich euch hereinbringen könnte zu Christus, dann wollte ich fast durch einen Fluch ausgestoßen werden, um euch hereinbringen zu können. Sie hatten das Gesetz, aber sie erkannten den Gesetzgeber nicht, der vor ihnen stand. Ihr wisst ja, es war der Engel des Bundes. Und es steht im Jakobus, irgendwo geschrieben, ich sehe schon, in Jakobus Kapitel 4, Vers 12. Nur einer ist Gesetzgeber und Richter. Derselbe, der im Fleischesleibe auf Erden wandelte, war derselbe, der in der Geistleiblichkeit dort auf dem Berge Sinai gesprochen hat, als der Engel des Bundes. Und wenn ihr es nachlesen wollt, ihr könnt ja auch mal Apostelgeschichte 7, Vers 36 bis 38 lesen und viele Stellen, die davon Zeugnis ablegen. Hier sehen wir das Erlösungswerk. Gott hat den Menschen oder die Menschheit mit sich versöhnt. Die Menschheit hatte in diesem irdischen Leibe gesündigt. Und in diesen irdischen Leib ist der Herr hineingekommen und hat den Preis am Kreuz auf Golgatha bezahlt. Und ihr werdet es in dieser Predigt, das Zeichen, noch einmal durchlesen müssen. Da führt Bruder Brenham aus und sagt, im Alten Testament konnte das Blut der Opfertiere nicht in das Leben oder in das Herz oder das Leben dieser Tiere konnte nicht in das menschliche Leben zurückkommen. Das Blut wurde vergossen als Hinweis, dass das Blut des Lammes vergossen werden würde. Er führt hier drin aus und sagt, dass es mit dem Leben Gottes in Christo ganz anders war. Er hat sein Blut vergossen. Und sein Leben ist in uns hineingekommen, denn das Leben ist im Blute. So steht's geschrieben. Auch das könnte ich euch mit wenig Schwierigkeiten sicherlich bald vorlesen. Aber ihr wisst ja alle, dass es geschrieben steht und vielleicht sogar, wo es im Mose geschrieben steht, dass das Leben in dem Blut ist. Da habe ich es. 3. Mose, Kapitel 17, hier steht's geschrieben, Vers 11. Denn das Leben des Leibes liegt im Blut, und ich habe es euch für den Altar bestimmt, damit ihr euch dadurch Sühne für eure Sünden erwirkt. Denn das Blut ist es, das Sühne durch das in ihm enthaltene Leben bewirkt. Das Leben war in dem Blute. Das Blut wurde vergossen. damit wir versöhnt und das göttliche Leben, das in Christo war, in uns sein könnte. Und das ist dann Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Geschwister und Freunde, ich wünschte nur, dass ich euch das, was heute Nachmittag hier in stammelnder Weise dargelegt wurde, so hätte bringen können, wie es mir gezeigt und die Zusammenhänge dargetan wurden in dem Moment, als ich durch den Geist Gottes hineingeführt wurde in dieses Thema. Lasst uns von Herzen glauben, dass Gott den Propheten Elia gesandt hat vor dem großen und schrecklichen Tag des Herrn. Lasst uns glauben, dass er ein Mann von Gott gesandt gewesen ist, in dessen Mund das Wort des Herrn Wahrheit gewesen ist. Wenn es um die Ewigkeit geht, dann müssen wir absolut gewiss sein. Dann brauchen wir das absolut. Und wie schön hat es Bruder Branham formuliert. Er sagt, mein absolut ist das Wort Gottes. Und dieses Wort Gottes bringe ich euch. Und damit sind wir zufrieden und Gott dankbar, dass wir gewürdigt worden sind, dieses unverfälschte, reine, heilige, geoffenbarte, prophetische Wort haben hören und aus Gnaden aufnehmen dürfen. Nun muss es in uns Gestalt gewinnen. Es muss Fleisch werden. Es muss durch uns erfüllt werden können, was er in seinem Worte verheißen hat. Denken wir daran, im Anfang war das Wort. Die Deutung kam erst später. In der Zwischenzeit waren viele Deutungen. Und am Ende ist das Wort dasselbe, das am Anfang war. Denn unser Herr ist der Erste und der Letzte. Er ist Alpha und Omega. Und wie die Gemeinde am Anfang war, so wird sie am Ende sein. Und ich wage zu glauben, dass Gott imstande ist, noch Größeres zu tun. Denn wir sollen ja hinaufgenommen werden und dem Herrn begegnen. Machen wir uns keine Sorgen. Gott wird uns jetzt durch die gegebenen Predigten Schritt für Schritt führen. Lies sie nicht nur einmal. Nehmt auch mal zwei oder drei Buntstifte zur Hand. Vielleicht meint ihr, wir gehen ja nicht mehr zur Schule, wo noch ein bisschen gemalt wird im ersten oder zweiten Schuljahr. Wir sind in der Schule Gottes. Und das Wort Jünger bedeutet Schüler. Es ist dasselbe Wort. Wir sind Schüler in der großen Schule unseres Gottes. Wir haben manchen prophetischen Unterricht empfangen, manche Belehrung. Und wenn wir jetzt die Höhepunkte unterstreichen, dann wollen wir doch nur bekräftigen und damit sagen, Herr, ich habe es jetzt erfasst, was du zu mir und zu uns geredet hast. Und ihr werdet sehen, der Segen unseres Gottes wird in mächtiger Weise herabkommen müssen. Alle, die geglaubt haben, dass Johannes ein Mann von Gott gesandt war, kamen, hörten und ließen sich taufen, nachdem sie geglaubt haben. So ist es auch jetzt. Wir sind aus der Zwischenzeit, in der jeder tun und lassen konnte, was er wollte, herausgenommen worden. Und wir sind in eine Phase hineingestellt, von der wir genau wissen, dass Gott mit seiner Gemeinde jetzt die letzte Wegstrecke zurücklegt. Mögen wir alle von Herzen, ohne jeglichen Vorbehalt, ohne jegliche Reservierung sagen können, ja, ich erkenne in Wahrheit, dass du ein Mann Gottes bist und dass das Wort des Herrn in deinem Munde die Wahrheit ist. Ich für meinen Teil habe es dankbar erkennen dürfen, dass der von Gott gesandte Mann das Wort des Herrn gebracht hat. Und ich möchte dieses Wort so weitertragen, ohne auch nur die geringste Deutung zu geben. Ich glaube nicht, dass die herausgerufene Braut noch einmal dazu bestimmt ist, auf die Deutung des Feindes zu hören. Ich glaube, wie der Herr gesagt hat, wer aus der Wahrheit ist, der höret mein Wort. Und zu denen, die nicht hören wollten, sagte er, ihr höret mich nicht an, weil ihr nicht aus der Wahrheit seid. Teure Brüder und Schwestern, wir glauben, dass wir aus der Wahrheit sind. Lasst uns Acht geben, dass der Feind uns nicht mit anderen Dingen in den Ohren liegt, sondern dass wir Gottes Wort in einem feinen und guten Herzen aufgenommen und dass wir es darin bewahren könnten. Noch spricht der Feind durch mancherlei Menschen, aber ich wage zu sagen, das Wort des Herrn kam zu den Propheten in der Mehrzahl und es kam zu den Propheten in der Einzahl. Nicht er, sondern Gott hat durch ihn gesprochen. Und er hat es immer wieder betont und wir dürfen es von Herzen glauben. Lasst euch die Wahrheit nicht mehr durch irgendwelche Schriftgelehrten oder Botschaftgelehrten in irgendeiner Weise deuten. Verzichtet auf jede Deutung. Es heißt schon, ach, du, das weißt du ja noch gar nicht. Da sind ja noch Sachen, die sind noch gar nicht übersetzt worden. Und wenn ich dir sage, wenn du das alles hören wirst, oh, dann wirst du Augen machen. Jawohl, viele haben schon Augen gemacht, andere werden sie noch machen. Ich weiß, was ich heute sage und ich weiß, dass ich es im Namen des Herrn sage. Auch wenn ich es nicht so bringen konnte, wie ich es vom Herrn empfangen habe, so bitte ich euch, das alles zu beherzigen und darauf zu achten. Es geschieht nämlich in der gleichen Weise. Oh, wir meinen, es kommen ganz demütige Brüder. Oh, die könnten ihre Jacke rückwärts umziehen. Sie können sie schön ausziehen. Sie können sie rückwärts tragen, um nach außen demütig zu erscheinen und den Eindruck zu erwecken, dass sie so aus dem Vollen schöpfen. Ich glaube, dass Gott aus dem Vollen geschöpft hat. Und dass in den Predigten Bruder Brenhims die volle, absolute und endgültige göttliche Offenbarung gegeben worden ist. Und genauso gut sage ich euch, wer sich damit nicht zufrieden gibt, mit dem wird passieren, was im Garten Eden passiert. Und ihr mögt sagen, ach, mir kann das doch nicht passieren. Ich bin doch, ja, wer bist du überhaupt? Habe ich noch gar nicht gewusst, wer du bist. Uns können so schnell Dinge passieren und wir merken es gar nicht. Wir können die Katastrophe gar nicht abschätzen, weil unsere Augen nur begrenzt sehen können und auch im Geistlichen. möge Gott mir, möge er dir Gnade schenken. Ich sage euch, es gibt keinen achten Botschafter und es gibt keinen mehr, der den Anspruch stellen könnte, einen prophetischen Dienst auszuführen. Die Sache Gottes ist uns gegeben und zum Abschluss gekommen in der völligen Offenbarung Jesu Christi und seines Wortes. Wenn wir das alles, was Gott durch den berufenen Mund geredet hat, in unserem Herzen aufgenommen haben, brauchen wir keine Sorge mehr zu haben, weder für um die Entrückung noch um den Entrückungsglauben. Meint nicht, dass ich in all den Jahren geschlafen habe. Ich habe auch gelesen und mich darin vertieft. Aber jetzt ist die Zeit gekommen, in der die Stunde Gottes schlägt und wir alle Schritt für Schritt hineingeführt werden. Jetzt kommt es darauf an, den Anschluss an das Wirken Gottes nicht zu verpassen, einzusteigen, mitzugehen im tiefsten Inneren unseres Herzens. Für den Rest wird Gott Sorge tragen. Er segne uns alle aus dem Reichtum seiner Gnade. Amen.